Die Arbeit von Product OwnerInnen ist es, den Wert des eigenen Produkts zu maximieren. Dafür muss Arbeit immer wieder priorisiert werden. Aber wie kann ich wirklich objektiv priorisieren, wenn denn doch oft die lauteste Stimme gewinnt? Genau darüber unterhalten sich in dieser Folge Tim und Oliver. Wir wünschen euch nun viel Spaß und viele hilfreiche Impulse beim Hören dieser Folge.
Priorisierung ist für viele Product Ownerinnen und Product Owner ein sehr häufiges Thema, was sie vielleicht nicht immer lieben, aber was sie auf jeden Fall beschäftigt. Und wir wollen uns heute nicht nur um Priorisierung als solches kümmern, sondern ja die Frage, ob man objektiv priorisieren kann als PO, wie man das machen kann, welche Hürden es da gibt. Und dafür bin ich nicht allein, sondern der Oliver ist an meiner Seite. Hallihallo.
Hey Tim.
Wo begegnet dir das Thema Priorisierung rund um POs am meisten oder am häufigsten?
Also zuallererst natürlich in Trainings oder in Workshops, die ich mache. Also wenn ich dort am Anfang regelmäßig frage, was ist denn das eine Thema, die eine Frage, die wir auf jeden Fall hier gemeinsam besprechen müssen, damit dieser Workshop oder das Training für dich auch besonders wertvoll ist, dann kommt das Thema Priorisieren. Priorisieren von Product Backlog kann aber ja auch auf anderen Ebenen sein. Eine Priorisierungsaufgabe kommt immer vor. Und ich würde, glaube ich, sogar auch sagen, dass das in jedem Training und Workshop das am häufigst genannteste Thema ist. Es gibt da draußen ja auch eine ganze Menge Umfragen, wo immer gefragt wird, ja, was beschäftigt dich so als PO am meisten, auch wenn auf LinkedIn mal jemand sowas postet oder so. Und dort ist Priorisierung wirklich das Top-Thema. Ich muss irgendwie entscheiden, was ist wichtiger als das andere. Und das scheint mit relativ vielen Herausforderungen und Schmerzen verbunden zu sein.
Ja, zusätzlich, finde ich, merken wir das auch bei den Anfragen, die wir so kriegen, wenn wir so Kurztrainings, verschiedene Weiterbildungsprogramme oder so anbieten für Kunden und sich die Kunden dann so verschiedene Themenblöcke aussuchen, dann ist eigentlich das Thema Priorisierung oder Abstimmung von Priorisierung auch ganz häufig dabei. Okay, also scheint eine Relevanz zu haben, die Frage oder der Versuch, etwas möglichst objektiv priorisieren zu können. Der Klassiker ist dann eigentlich über bestimmte Werkzeuge einzusteigen, Priorisierungsframeworks, ICE, RISE, Kano-Modell, Weighted Shorted Jobs First, Gott, WSJF. Wie guckst du auf diese Werkzeuge? Wir wollen die, also du kannst sie gerne auch nochmal kurz anreißen, aber das soll jetzt nicht der Schwerpunkt der Folge sein, da reinzugehen. Gerade zu Kano-Modell haben wir ja auch eine sehr gute Folge hier schon mal gemacht. Die können wir auf jeden Fall verlinken. Aber so grundsätzlich. Es gibt eine Handvoll klassischer oder auch modernerer Priorisierungsframeworks. Wie können wir sie nutzen?
Also in diesen besagten Product Owner Trainings lasse ich angehende Product Owner, die neu sind in dieser Verantwortlichkeit, ganz oft Dinge schätzen. Und ich lasse sie schätzen bezogen auf, welchen Wert schafft das Ganze denn, wenn wir dieses umsetzen würden und welche Komplexität hat das in der Umsetzung. Und das ist ja so fast mit so die einfachste Herangehensweise, Wert durch Komplexität zu teilen und dann zu sagen, das, was das beste Verhältnis hat, scheint den größten Wert zu liefern im Verhältnis zu dem, wie viel Zeit, Aufwand, was auch immer wir da reinstecken. Und ich glaube, dass das auch eine ganz gute Übung ist, einfach mal zu gucken und nicht im luftleeren Raum zu diskutieren, was müsste ich denn in welcher Reihenfolge in meinem Backlog irgendwie angehen. Was ich dann auch in den Trainings mache, und deine Frage ist ja, wie ich auf solche Methoden dann tatsächlich drauf gucke, ist sofort etwas reinwerfen, nachdem sie das getan haben und ihre Backlog-Items priorisiert haben, was ganz Kleines, was dazu führt, dass dieser Priorisierungsansatz oder dieses Vorgehen komplett zusammenfällt. Ja, also da gibt es dann irgendeine Art von Störung oder Ausnahme. In dem Fall ist es tatsächlich etwas, was Abhängigkeiten zwischen den Product-Backlog-Items herstellt. Und dann funktioniert dieses, wir rechnen einfach irgendetwas aus, Und dann haben wir unsere Reihenfolge schon und die ist auch irgendwie objektiv, fällt dann in sich zusammen, weil diese Art von Ansatz, Wert durch Komplexität zu teilen, davon ausgeht, dass ich völlig unabhängige Einträge in meinem Backlog habe. Und nur dann ist irgendwie sinnvoll funktioniert. Was ich damit sagen will, ich finde all diese Priorisierungsmethoden, die du da so gerade auch mal kurz reingeworfen hast, die helfen uns beim strukturierten Denken, was denn wichtiger sein könnte als das andere. Aber ich bin weit weg davon, dass wir so tun sollten, wenn wir uns jetzt nur eine dieser Methoden aussuchen, dass wir dann eine objektive Priorisierung bekommen. Weil dann tun wir so, als ob das einfach nur ein Rechenproblem ist, was wir irgendwie miteinander lösen müssen oder irgendwie eine mathematische Aufgabe, die es zu lösen gilt. Und ich glaube, sich das klar zu machen, wir steigen da gleich bestimmt auch noch mal ein bisschen tiefer ein, ist so das erste Grundsätzliche, was ich glaube, was vermittelt werden sollte und was ich mir selber auch klar machen sollte.
Ja, diese Frameworks vergleichen oder versuchen, Dinge vergleichbar zu machen. Also um es nochmal kurz zu nennen, falls es nicht jeder kennt, ne? ICE, ICE steht für Impact, Confidence und Effort. Und man versucht dann eben so, ja, Gewichtung dieser drei Dimensionen zu haben. RISE ergänzt dann mit dem R noch den Reach, gerade im B2C-Umfeld, glaube ich, häufig genutzt. Und Eisenhower, ne, Priorisierungsmethode ist ein ganz großer Klassiker, so zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit, Sachen zu clustern. Solche Sachen meinen wir also hier. Okay, das heißt, man versucht, du hast es gerade so schön genannt, ne, ein Rechenwerkzeug aufzusetzen, das Problem der Priorisierung rechnerisch zu lösen. Und das, so habe ich dich jetzt auch verstanden, ginge ja nur, wenn es wirklich alles auch sehr objektiv vergleichbar wäre und nicht aus verschiedenen Ecken, vielleicht aus verschiedenen Produktbereichen, vielleicht sogar aus verschiedenen Produkten selber oder verschiedenen Zielgruppensegmenten sich zusammensetzen würden und damit die Vergleichbarkeit per se schon schwierig ist. Was kommt denn vielleicht noch hinzu?
Ja, also ich würde sogar noch mal einen kleinen Schritt zurücktreten, ne? Also wenn jetzt Teams und Product OwnerInnen irgendeine Art von Priorisierungsmethode versuchen einzuführen und sei sie auch noch so einfach und dann ihre Priorisierung vielleicht auch irgendwie vorstellen, dann erlebe ich sehr oft, und das ist ja auch der Grund, weswegen höchstwahrscheinlich das Thema so oft bei Trainings genannt wird oder so hoch als Top-Thema bei Product Ownern behandelt wird, dass irgendjemand in der Organisation kommt und sagt, ja, aber ich sehe das komplett anders und wir müssen das anders machen. Also man hat versucht, bestimmte Dinge zu objektivieren, rechnerisch in eine bestimmte Ordnung und Reihenfolge Dinge zu bringen, aber es wird halt nicht akzeptiert. So. Und wozu ich motivieren will und wozu auch diese Folge beitragen sollte, ist nicht dann darüber vielleicht nachzudenken, ob wir die falsche Priorisierungsmethode oder den falschen Priorisierungsansatz wählen, sondern eher darüber nachzudenken und ehrlich mit sich selber zu reflektieren, woran liegt das denn, dass das, was wir da versuchen zu objektivieren, irgendwie nicht akzeptiert wird. Und meine These ist, das liegt nicht an der Priorisierungsmethode, sondern es liegt vielleicht an ganz anderen Dingen, die damit reinspielen. Keine Ahnung.
Was wäre das denn zum Beispiel?
Ja, vielleicht liegt es daran, dass jemand irgendwie Einfluss darauf nehmen will und selber bestimmen will, wie in welcher Reihenfolge irgendwas gemacht wird. Auch vielleicht außerhalb der Produktentwicklung, aus dem Vertrieb oder so. Vielleicht liegt es auch an, ich will mich hier irgendwie positionieren. Ich weiß gar nicht, was die richtige Priorisierung der Sachen wäre, aber ich will nur wahrgenommen werden als derjenige, der es irgendwie entscheidet, weil ich irgendwelche persönlichen Karriereambitionen habe. Vielleicht liegt es an Dingen, die ich gar nicht als PO im Blick haben kann und wo ich keine Informationen drüber habe. Und vielleicht müssen wir uns mehr eingestehen, dass dann dieses Hinterfragen dieser Priorisierung, die ich erarbeitet habe, nicht ein Problem darstellt, sondern eher ein Normalzustand. Und dass es vielleicht meine Aufgabe ist, auch als PO eher in die Richtung zu gehen und daran zu arbeiten, zu verstehen, warum das so ist und was da passiert im Hintergrund, damit ich halt gucken kann, wie ich trotzdem zu einer Priorisierung komme und diese anderen Faktoren, die ich gerade angerissen habe, auch irgendwie mit zu berücksichtigen oder mit in meine Priorisierung mit einzubeziehen. Und das machen die wenigsten Priorisierungsmethoden, weil wie sollten sie das tun?
Okay, dann halten wir mal fest, das ganze Thema Priorisierung findet in einem komplexen Raum statt oder in einem komplexen Problemumfeld statt. Also Sachen wie Budgetentscheidungen, Macht, Karriereambitionen, also sprich auch persönliche Ziele von anderen, die mir vielleicht gar nicht bekannt sind, auch Sympathie, Antipathie, all sowas spielt mit rein und das müssen wir erstmal per se ein Stück weit akzeptieren. Jetzt hat aber, glaube ich, jeder von uns schon mal gesehen, dass Teams eben versuchen, oder fast jedes Teams versucht, irgendwie das für sich optimale Priorisierungsframework zu finden und ich kann mich überhaupt nicht davon freimachen, das habe ich genauso erlebt und wir haben versucht eben ja ein Rechenmodell aufzubauen. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen mit verschiedenen Gewichtungsfaktoren über 5 oder 6 verschiedene Dimensionen, die wir aufgesetzt hatten. Das war eine lustige Excel Matrix und dann haben wir überlegt, wie viel zahlt das auf die Dimension ein, wie viel zahlt das auf jene Dimension ein. Die Dimensionen hatten wie gesagt Gewichtungsfaktoren und am Ende kam ein Wert raus und es war so diese Idee von, dann haben wir ein objektives Sortierungs- oder Priorisierungsergebnis mit dem Problem, dass dann jemand mit viel Macht letztlich da stand und sagt, ist ja schön das Ergebnis, das gefällt mir aber nicht. Hier der Punkt, der jetzt auf Position 4 steht, der muss trotzdem kommen. Der muss jetzt an 1. Egal, was da jetzt errechnet worden ist.
Habe ich ein ähnliches Beispiel, ne? Wenn wir uns hier jetzt schon outen. Ich weiß gar nicht, wie viele Faktoren das bei uns waren. Und dann haben wir an den Gewichtungen, ähnlich wie du sagst, irgendwie rumgeschraubt, ne? Und haben Informationen eingeholt, wie sehr dieser Faktor von unterschiedlichen Stakeholdern bewertet wurde und dieser Faktor. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, oh, da gibt es noch irgendwas, was Einfluss auf die Priorisierung haben sollte, was wir noch gar nicht berücksichtigt haben. Das haben wir dann mit in die Formel übernommen. Die wurde immer komplexer und umfangreicher. Aber das Ziel dahinter oder die Erwartungshaltung, die dahinter ja stand, ne, auch als ich die PO-Rolle hatte und mit den Stakeholdern so unterwegs war, war ja, ja, wenn ich nur irgendeine Art von Methode oder Modell oder eine Rechenformel habe, die halt nur gut genug ist und wo ich alles berücksichtigt habe, dann können wir ja uns wirklich was ausrechnen und das ist dann ja sehr objektiv. Und dann habe ich vielleicht das, was du beschrieben hast, weniger die Situation, dass jemand kommt und sagt, ich will das aber ganz anders oder das ist irgendwie viel wichtiger. Weil wir können ja nachweisen, dass wir alle Faktoren berücksichtigt haben und dass wir da auch sinnvoll mit umgegangen sind oder so. Und das habe ich ja gerade eben schon mal gesagt. Das ist, glaube ich, der Fehler so als Grundannahme, die da so dahinter steht, dass uns dieses unterschiedliche Faktoren, die wir auch gar nicht in so einen Rechenformel mit reinpacken müssen, auch relevant sind, um wirklich als Organisation für ein Produkt zu einer Priorisierungsentscheidung zu kommen, dass die halt außerhalb auch von solchen Formeln und solchen Priorisierungsmodellen stattfinden und dass ich diese Diskussion halt trotzdem führen muss. Weil sonst könnten wir auch all das, was wir da machen, wir sind hier im AI-Zeitalter oder so, könnte man sowas auch in meiner naiven Vorstellung auch komplett automatisieren und woanders die Entscheidung treffen lassen. Aber auch das, glaube ich, ist etwas, was bei erfolgreichen Organisationen und bei erfolgreichen Produkten nicht wirklich passieren wird, auch in absehbarer Zeit. Es braucht diese Diskussion von Menschen untereinander, um ein gemeinsames Bild zu schaffen und sich auf eine gemeinsame Priorisierung auch zu einigen.
Ich finde auch, es ist auch total zulässig, dass sowas wie Bauchgefühl oder Erfahrung oder Problemempathie, also Sachen, die nicht so ganz quantifizierbar sind per se, dass die mit einfließen. Das hat totalen Wert. Und ich muss sagen, wenn ich so an dieses Beispiel zurückdenke, was ich eben beschrieben habe, dann war uns in dem Kontext, glaube ich, überhaupt nicht klar, was Komplexität eines Systems bedeutet. Also ich würde behaupten, dass die meisten sich zu dem Zeitpunkt in dem Kontext, das war auch noch sehr stark projektmanagementmäßig organisiert, von so einer Projektlogik her, ja, dieser Projektlogik aufsetzen, nach dem Motto, es ist alles kompliziert, nicht komplex. Man kann alles irgendwie errechnen und Ressourcenverbräuche oder in Ressourcenhistogramme packen. Also diese Grundlogik, dass sich so eine Organisation wie eine Rechenmaschine steuern kann, die steckte da noch drin. Und das ist, glaube ich, diese fehlende dieses fehlende Komplexitätsverständnis. Und wenn man das aufdeckt, das macht die Sache natürlich nicht leichter. Oder anders gesagt, wenn man das Problem der Komplexität oder dieser nicht quantifizierbaren Einflüsse ausklammert, gibt einem das so ein schönes, wohliges Gefühl von Beherrschbarkeit und von Steuerbarkeit. Aber, und du zitierst ja an der Stelle, das mag ich immer sehr gerne, Annie Duke, Thinking in Bats, dass du sagst, also ein sehr, sehr gutes Buch von einer ehemaligen Profi-Pokerspielerin, die sagt, oder du hast daraus abgeleitet, ne, das Spiel, was wir hier spielen, ist eben nicht Schach, so dass wir jeden Zug vorhersagen können und berechnen können und mit Wahrscheinlichkeiten belegen können, sondern das Spiel ist Poker. Und wir kennen, diese Analogie finde ich immer so treffend, wir kennen das Blatt, was meine Mitspieler auf der Hand haben, nicht. Das ist verdeckt. Und das ist bei so Priorisierungsrunden ja genau das. Wir wissen nicht oftmals, was der andere, die andere für persönliche Ziele hat, für Karriereambitionen, für Missgunst und Sympathie, Antipathien und so. Und all das spielt mit rein. Und von daher ist eine auch Vorhersagbarkeit eigentlich nicht so möglich.
Da bin ich, ist ein guter Punkt. Und da bin ich auch, weil du sagst, es ist halt Poker. Das setzt ja auch voraus, diese Unwissenheit oder diese Komplexität, dass ich als Product Owner in auch Risiken eingehe, in dem, was ich tue und was ich entscheide, auch bezogen auf die Priorisierung. Hoffentlich sind es kalkulierbare Risiken und ich gucke eher auf diese unterschiedlichen Priorisierungsmethoden, die es da gibt, als darauf, dass sie mir helfen, dabei drüber nachzudenken, wie groß könnten die Risiken sein, und ein paar eher belastbarere Informationen zu haben, auf deren Basis ich dann aber trotzdem, vielleicht auch mit anderen Leuten, je nachdem, wie weit meine Ownership geht, eine Entscheidung irgendwie noch treffen muss. Aber es wird keinen Automatismus geben von, jetzt ist errechnet, das ist auf Platz 1 oder Platz 2. Und du meintest das eben auch mit dem Bauchgefühl. Und vielleicht gibt es auch irgendwo einen Tell. Also irgendeiner hat, um in der Poker-Analogie zu sein, irgendeiner hat irgendwas verraten durch die Art und Weise, wie er sich gerade verhält, was er wirklich braucht. Und da gehört das Bauchgefühl und das Eingehen von kalkulierbaren Risiken mit dazu. Und ich würde diese Priorisierungsmethoden und Ansätze eigentlich eher dazu nehmen, um mehr Grundlage zu haben, um in diesem unsicheren Raum trotzdem selbstständig Diskussionen zu führen und sich auszutauschen, um zu einer besseren Priorisierungsentscheidung zu kommen. Und da muss ich auch immer ein bisschen Felix Ring zitieren, ne? Also der hier ja auch im Podcast war und der auch mit Forecasting viel unterwegs ist. Ob das die richtige Reihenfolge an der richtigen Stelle und die beste Entscheidung für die nächste Funktionalität ist, weiß ich im Zweifel eh erst, wenn es beim Nutzenden angekommen ist und ob er es benutzt in die Art und Weise und dadurch gewisse Wirkung und Impact erzielt wird, wie ich mir das erhofft habe. Das heißt, ich kann da auch noch so viel Aufwand reinstecken, aber eine Sicherheit im Zuge von, du hast eben gesagt, Rechenmaschine, werde ich eh nicht herstellen können. Das wird nicht funktionieren.
Jetzt hätte ich nochmal einen Einwand. Wir haben ja eben gesagt, so ja, das Thema Sicherheit, Zuversicht, also wie viel Evidenz haben wir oder übersetzt, wie viel Confidence haben wir? Das ist ja, Confidence ist ja das C in dem ICE oder dem RISE Prio Framework. Wird das denn damit dann nicht doch gut genug abgebildet? Sagen, wie viel Belege und Beweise wir meinetwegen in der Product Discovery gefunden haben und fließt somit in das Framework mit ein?
Es fließt als Faktor von ICE oder RISE natürlich mit ein, aber was passiert da häufig bei Confidence? Also was ich oft sehe, ist, das ist ein prozentualer Wert, über den unterhält man sich und den legt man irgendwie gemeinsam fest, aber es ist ja trotzdem ein Blick in die Glaskugel und auch was du bezogen auf Impact sagst, also was erreichen oder erzielen wir daran auch an Wert oder wie viel Wert schaffen wir auch als Team, ist ja nichts, was sich vorab auch zum Teil, bevor wir in die Entwicklung starten, objektiv bemessen wird und wir eine hundertprozentige Sicherheit haben. Also es berücksichtigt natürlich RISE und ICE, dieses Confidence und die Faktoren, die wir gerade gesagt haben, aber natürlich auf einem Level, der auch total sicher ist und wo wir das Ganze nur im Verhältnis vielleicht zu anderen Dingen setzen. Und wir kommen bestimmt auch noch mal später bei Matt LeMay vorbei, der dazu ja auch eine Meinung hat, auch in dem Buch mit dem Impact First Product Teams. Ich weiß nicht, ob es all diese Faktoren dann tatsächlich braucht und ein künstliches Bewerten nach diesen einzelnen Faktoren, weil die ja zum Teil dann auch wieder alle nur Schätzungen sind.
Okay, dann halten wir für einen Moment erstmal fest und ziehen sozusagen den Gedanken mal etwas weiter. Das Versprechen der Objektivität an sich kann irgendwie im komplexen Problemumfeld gar nicht richtig eingelöst werden. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle Beteiligten an solchen Priorisierungsprozessen auch wirklich nach gemeinsamen oder objektivierbaren Zielen handeln. Da sind auch persönliche Interessen etc. drin. Es gibt politische Allianzen, bestimmte Jahresbudgetlogiken oder ähnliches. All das spielt mit rein. Und das ist ja das, was wir eben auch in den Beispielen genannt haben oder in meinem Beispiel vorkam, sagte man, man errechnet dann mühsam etwas, hat irgendwie ein Scoring und dann wird es aber doch politisch oder machtpolitisch übersteuert. Ich würde sagen, so ist so, except reality, oder?
Genau, und ist natürlich jetzt auch bezogen auf den Titel dieser Podcast-Folge schön nach 21 oder 22 Minuten dann zu sagen, wie kann ich als Product Owner objektiv priorisieren, wenn meine Antwort gar nicht. Ne? Also an dem Punkt der Diskussion sind wir jetzt halt angekommen. Aber ich glaube, dass wenn wir uns da irgendwas überlegen oder auch in den Trainings die Product OwnerInnen kommen und hoffen, jetzt packt der Olli irgendeine Zauberformel aus oder einen Zauberansatz und dann haben wir eine objektive Priorisierung und dadurch habe ich weniger Aufwand und Probleme und Stress, das werden wir nicht hinbekommen.
Ja, wie gehen wir damit um, wenn es denn so ist und wir es akzeptieren müssen?
Also meine Erfahrung aus ganz vielen Organisationen, wo ich entweder direkt auch an solchen Priorisierungsentscheidungen beteiligt war oder als Product Owner an einem Produkt gearbeitet habe, ist, dass ich glaube, dass Budget für ein Produkt, was ja im Zweifel schon weit vorab, vielleicht 9 Monate vorher, vielleicht sogar festgelegt wurde und so, schon ein extremes Indiz dafür für eigentliche Priorisierung und Wichtigkeit in Unternehmen tatsächlich auch ist. Das ist aber ganz weit weg. Also budgetäre Entscheidungen, die da so getroffen werden, könnten mir ein ganz gutes Indiz geben, was denn wo wie bei mir eine bestimmte Wichtigkeit hat. Ne? Und da werden ja auch eigentlich im Gedanken, und ja, dann sind wir eher wieder in dem Projektmodus und in einem traditionellen Budgetplanungsprozess, aber dadurch werden Sachen ja schon verplant, aber auf Basis einer nicht kommunizierten und teilweise aber eigentlich schon implizit angenommenen Priorisierung oder Wichtigkeit von Themen.
Und häufig bei Budgets natürlich auf Basis von reiner Kostenbetrachtung.
Genau.
Oder gewissen vielleicht Umsatzhoffnungen oder Hypothesen wieder. Das heißt, eine Ableitung aus wirklich den strategischen Wetten einer vernünftigen Produktstrategie sieht man selten sozusagen im Kontext von Priorisierung, sondern eher, ja, Hippo, ne, sagt man so, heißt, wie heißt es, highest person's paid opinion oder was? Also, ist so. Die Frage ist, ob Organisationen, also wenn wir an größere Organisationen auch denken, also Corporates oder so, ob die per se so gebaut sind, ob die, gerade wenn man so in so ein bisschen Silo-Denke auch drin hat, dass man eine übergreifende, ausgewogene, im Unternehmenssinne ausgewogene Priorisierung hinkriegt. Also ich kann mich entsinnen, in einem Unternehmen, wo wirklich auch bewusst die verschiedenen Bereiche, so möchte ich es mal formulieren, und unterschiedliche Ziele hatten, die zum Teil eben auch widersprüchlich gegenläufig waren, mit dem Ziel, die gegeneinander auch laufen zu lassen, gegeneinander clashen zu lassen. Sozusagen, die sollen sich so gegeneinander auch beweisen und entstehen Diamanten und so. Also sagen die, so eine Art internen Wettbewerb auszurufen und dann zu gucken, was sich durchsetzt.
Also das habe ich in vielen Organisationen auch so erlebt, weil man, glaube ich, der Meinung war auf so einer ganz hohen Management-Ebene, dass dann, wenn sich jeder nur genug anstrengt und seine eigenen Ziele versucht durchzusetzen und das, was da so an Vorgaben und Erwartungshaltung war, dass insgesamt das Beste rauskommt. Ich glaube, dass das selbst auf einer Produktebene für einen Product Owner in dem Backlog dazu führt, dass es echte Priorisierung auch strukturell beeinflusst und verhindert, weil natürlich auch auf so einer Feature-Ebene zum Teil dann der eine versucht, seine Sache durchzusetzen und der andere die andere und ich gar nicht zu einer gemeinsamen Priorisierung irgendwie kommen kann. Deswegen glaube ich, ist es keine gute Idee, als Organisation das so zu machen. Ich würde halt dazu motivieren, dass ich als Product Owner in eine gewisse Sensibilität an den Tag lege, dass ich das merke, dass es da so bestimmte unterschiedliche Ziele gibt und das gar nicht dann versuche mit der Priorisierungsmethode oder dem Ansatz irgendwie zu lösen. Weil du aber jetzt gerade auch schon praktische Beispiele geteilt hast. Ich habe aber auch ein Beispiel, wo das in einem Unternehmen anders passiert ist. Also auch das, was wir budgetär irgendwie gesagt haben. Es gibt ja auch so Ansätze wie Beyond Budgeting, wo ich eher in einer rollierenden Budgetplanung bin. Und ich kann natürlich nicht nur meinen unterschiedlichen Product Ownern oder vielleicht auch Head-Offs oder Direktoren für gewisse Bereiche, die in Silos zu sehr arbeiten, individuelle Ziele mitgeben. Ich kann die ja auch bewusst meinetwegen jede 3 Monate zusammenrufen und wir gucken uns die neuen Opportunities und Chancen an, die wir als Gesamtunternehmen haben und verteilen das Budget irgendwie neu und beeinflussen damit aber auch wieder die Priorisierung und kommen zu einer gemeinsamen Priorisierung. Sowas habe ich in bestimmten oder in einzelnen Organisationen auch schon selber erlebt. Da bin ich irgendwo reingegangen und auf einmal hatte ich 5 Millionen Euro weniger in meinem Produktentwicklungsbereich. Und manchmal hatte ich 4,5 Millionen Euro mehr für irgendwelche Dinge, weil wir festgestellt haben, dass das eine viel größere Chance ist und dass wir deswegen auf dem Level eine andere Priorität irgendwie festlegen müssen. Also ich glaube, es hat viel auch mit der Art, wie Organisationen aufgebaut sind und ob man da Ziele synchronisiert und miteinander diskutiert und abstimmt zu tun, ob ich auch auf einer Backlog-Ebene als PO wirklich zu einer abgestimmten Priorisierung, sie ist dann immer noch nicht objektiv, aber auf einer vielleicht akzeptierten Priorisierung auch in mehreren Bereichen in irgendeiner Art und Weise auch kommen kann.
Ja, sehr gut, dass du das Ganze jetzt ins Positive wendest. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass wir so ein bisschen zu dystopisch unterwegs sind und eine düstere Zukunft zeichnen. Dann lass uns doch mal da weitermachen und sagen, wo können uns denn wenn wir vielleicht auch ansetzen bei den Priorisierungsmethoden oder das im Unternehmen auch vorfinden, wie können wir von dort eben das positiv nutzen und sagen, okay, es gibt bestimmte Spannungen zwischen Kapazität, Budget, Investitionen, Ambitionen, der Karriereambitionen etc. Ist so, wie können wir das produktiv nutzen?
So. Eigentlich geht es ja darum, glaube ich, von so einer Methode, die ich anwende zur Priorisierung, in meinem Kopf zu einem Verständnis zu kommen, dass Priorisierung eher etwas mit kontinuierlichem Dialog und Austausch der relevanten Menschen komme, die Einfluss auf diese Priorisierung irgendwie nehmen wollen. Es ist immer total lustig, wir kommen immer wieder beim selben Punkt an. Erstes Prinzip, agiles Manifest, Individuen und Interaktionen über Prozesse und Tools. Also mir hilft vielleicht keine eine Priorisierungsrechenformel, sondern ich muss in den Dialog mit den Menschen und in den Austausch mit den Menschen und hoffentlich auch in einen kontinuierlichen Austausch. Und ich glaube, je mehr ich auch mit den Beteiligten, die Einfluss auf diese Priorisierung nehmen wollen und auch nehmen müssen, vielleicht wegen ihrer persönlichen Ziele, je mehr ich in diesen Dialog komme, desto mehr werde ich auch verstehen, was die Motivation dahinter ist und werde auch selber, wenn ich denn die Priorisierungsentscheidung treffen darf auf der Backlog-Ebene, verstehen, was ich mit berücksichtigen muss. Ne? Also dieses, wir nehmen jetzt eine Methode und darum muss ich mit X und Y nicht mehr dauernd über die Priorisierung diskutieren und streiten, muss ich eigentlich umdrehen zu, ja, ich komme schon mit einer gewissen Grundlage an, aber ich diskutiere mit denen gemeinsam, um besser zu verstehen, was sie brauchen und was für sie relevant ist, um zu einer bestmöglichen oder besseren Priorisierung tatsächlich zu kommen. Jetzt kommen wir zu einem ganz schwierigen Punkt. Wenn das natürlich dieser Dialog und dieser Austausch dazu führt, dass ich selber gar nichts mehr entscheiden kann, was in welcher Reihenfolge in meinem Backlog ist als Product Ownerin, dann habe ich mir vielleicht von hinten so ein bisschen ins Knie geschossen, weil ich diesen Dialog und diesen Austausch halt irgendwie hochhalte. Aber ich glaube, dass es trotzdem der bessere Weg ist. Ne? Also auch dann klar zu machen, ich habe eure Bedürfnisse verstanden und habe die in meine Priorisierung mit einfließen lassen. Und deswegen findet weniger Diskussion statt. Der Hippo kommt ja, weil er sich nicht berücksichtigt oder nicht wiederfindet in dem, was halt irgendwie entschieden oder berechnet wurde.
Aber lass uns da mal so konkret bei dem Backlog, Product-Backlog-Priorisierung bleiben. Das ist ja nur eine Form von Priorisierung, aber du machst ja immer mal wieder hier die Product-Backlog-Management-Masterclass für uns und da ist das ja auch ein Thema, beziehungsweise hast ja auch hier das Live-Event zum Thema Product-Backlog priorisieren. Was wäre jetzt so dein Tipp, so Hands-on-Tipp für POs, die Backlog-Management machen, also den Backlog priorisieren oder ordnen, sorten müssen? Ordern, sagt man, ne? Or to order the backlog, not to prioritize, heißt es inzwischen. Was kann da helfen? Woran kann ich mich festhalten?
Irgendwas, woran ich mich orientieren kann. Und da sind wir sehr schnell wieder auch bei diesem Konzept oder diesem Ansatz vom Decision Stack. Mhm. Also ich werde diese Priorisierungsdiskussion als Product Owner mit allen, die sich da einbringen wollen, auf der Ebene der Product Backlog Items nicht gewinnen und nicht lösen können. Ich habe ja schon häufiger erzählt, dass ich so als Führungskraft, als, weiß ich nicht, Director oder Head of Product Management irgendwo in einem Unternehmen mal in die Falle gelaufen bin, dass meine POs mir ihr Backlog und die Sortierung und Ordnung ihres Backlogs gezeigt haben und ich fleißig mitdiskutiert habe, ob dieses Item jetzt nicht doch noch 2 höher muss oder 3 tiefer oder so. Ne? Also das, was ich jetzt die ganze Zeit auch eher angeklagt habe. Wenn ich nur auf das Backlog gucke und nur auf die Items, hat jeder irgendeine Art von Meinung oder Sichtweise, aber die relevanten Dinge, um wirklich zu einer objektiveren Ordnung oder Reihenfolge in den Backlog zu kommen, finden auf ganz anderen Ebenen statt. Deswegen meinte ich gerade eben den Decision Stack, ne? Und allein, wenn ich weiß, was ist denn mein aktuelles, meinetwegen 3 Monats Product Goal, den Outcome, den ich erzielen will, der Impact, der für uns relevant ist und darüber mit Leuten diskutiert habe, habe ich ja schon etwas, was A, Dinge ausschließt, die aktuell eine Priorität haben sollten. Also ich sortiere Dinge aus, die aktuell nicht relevant sind. Dadurch habe ich schon weniger Optionen, über die ich nachdenken muss als Einträge in meinem Backlog. Und wenn ich das Ganze noch mal feingranularer dann betrachte, könnte ich mir halt überlegen, ja, aber im nächsten Sprint, meinetwegen für die nächsten 2 oder 3 Wochen, ist das das Teilziel oder Outcome, was ich bezogen auf dieses Product Goal irgendwie erreichen will? Und damit fallen auch wieder ganz viele Dinge raus. Also ich habe ja schon mehrfach die These vertreten, dass ich glaube, dass Priorisierung gar keine Aufgabe ist. Das ist jetzt ein bisschen zu überspitzt formuliert, ne, im Rahmen des Product Backlogs. Sondern dass der Schmerz der Priorisierung eher das Symptom dafür ist, dass es auf anderen Ebenen, sei es auf der Ebene der Roadmap, der Produktstrategie, der Produktvision, wo auch immer, es kein Alignment und kein gemeinsames Verständnis in der Organisation gibt, worauf wir uns fokussieren und worauf wir uns ausrichten wollen. Und dazu ist sowas wie der Decision Stack natürlich ein ganz interessanter Ansatz. Ne? Martin Erickson hat das Buch ja jetzt vor kurzem dann auch tatsächlich veröffentlicht, um von einer anderen Seite drüber nachzudenken. Und ich glaube, dann bleiben für den aktuellen Sprint gar nicht mehr so viele Items im Backlog übrig, die eine Relevanz haben, wenn ich die Geschichte von oben nach, also von visionär zu operativ und von operativ Richtung visionär erzählen und begründen kann und dort eine Einigung habe.
Mhm. Ja, ist ganz spannend. Ich habe, Martin Erickson ist durch sein neues Buch, da ja auch gerade viel auf Konferenzen unterwegs. Ich habe den sowohl in London gesehen, als auch dann in Hamburg getroffen. Und in Hamburg hatte ich die Chance, das war ganz interessant, in so einer kleineren Runde mit 24, 25 Leuten mit ihm so ein Workshop-Session zu machen zum Thema Produktprinzipien. Und haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht und ist ein totales Lieblingsthema von mir. Aber auch Produktprinzipien können mir bei Priorisierungsentscheidungen, glaube ich, eine grundsätzliche Orientierung geben. Und das, was für mich in diesem Decision Stack eben drinsteckt, ist ganz viel über diese Kaskade der, ja, ich sag jetzt mal, Produktvision, Produktstrategie, Product Roadmap, also er nennt das ein bisschen anders, Nein sagen zu können zu Themen, ne? Also mehr Klarheit zu haben, mehr Objekt, na, jetzt sagen wir schon wieder objektivierbar, ist Blödsinn. Objektiv wird es deshalb nicht, aber klarer über meine Zielrichtung, auf Englisch Direction, also das ist für mich so ein Punkt, der total hilft, wenn das klar ist. Und wie du es gerade beschrieben hast, das fehlt natürlich häufig in Organisationen, eine wirkliche Klarheit. Ich glaube, das ist noch wichtiger als eine objektivierte Priorisierung. Eine Klarheit, in welche Richtung wollen wir, zu was wollen wir bewusst Ja sagen, zu was wollen wir bewusst Nein sagen. Das ist, glaube ich, das, was dann vielleicht auch auffällt, wenn man sich hier so an Priorisierung mit irgendwelchen Frameworks und so versucht.
Und wenn wir über das Thema Priorisierung reden, und ich meine, ich will ja nicht sagen, dass keine dieser Priorisierungsansätze, die wir eben auch kurz erwähnt haben, dass sie nicht sinnvoll sind oder mir nicht helfen können, aber eher um gemeinsames Verständnis oder Gesprächsgrundlage für einen gewissen Dialog zu haben. Das, woraus es ja ankommt, das, was du jetzt Klarheit nanntest, ist ja, auch wenn ich mit irgend so einer Methode rangehe, will ich ja Sachen ausschließen und Fokus auf weniger Sachen herstellen. Also das, was am besten da rauskommt, ist halt das Wichtigste und darauf wollen wir uns irgendwie konzentrieren. Und für mich erzeugt der Decision Stack, wenn ich auf allen Ebenen zumindest eine Klarheit habe, natürlich extrem viel Fokus auf allen möglichen Ebenen, weil auch klar ist, was halt nicht getan werden soll. Wenn das aber alles wegfliegt und alles möglich ist, dann glaube ich halt, dass diese Frameworks oder diese Methoden, Priorisierungsmethoden, keine Klarheit herstellen. Und wenn ich die dann nur einführen will, um irgendwie diese unangenehmen Gespräche, Politik oder was auch immer zu vermeiden, dann wird das nicht passieren. Sondern eigentlich, wenn ich die dann nutze, auch in der Gesprächsgrundlage und die Diskussionen mit den Beteiligten, um gerade die unterschiedlichen Interessen wirklich sichtbarer zu machen oder besprechbarer zu machen, dann gewinne ich wirklich was, weil auf einmal die Diskussionen vielleicht auch gemäß des Decision Stacks auf eine andere Ebene gehen, sondern ja, da ist ein ganz anderes Ziel in 3 Monaten, was Stakeholder A irgendwie favorisiert, als was wir favorisieren. Lass uns doch mal darüber unterhalten, weil dann alignen wir uns wieder. Und deswegen auch diese Diskussion gar nicht so sehr als was Problematisches oder Schwieriges anzusehen, sondern eher, um sich klar zu denken und hoffentlich auch zu einem gewissen Alignment und einer Klarheit über den eingeschlagenen Weg zu kommen. Da sind dann, finde ich, die unterschiedlichen Priorisierungsansätze durchaus können wieder extrem sinnvoll sein, dort zu unterstützen.
Ja, Klarheit kann ja auch, ich musste gerade noch mal an Matt LeMay denken, den wir auch öfters mal hier, oder du hast ihn eben auch schon mal zitiert, mit dem Buch Impact First Product Teams. Wir hatten ihn ja auch letztes Jahr in Köln hier für so ein Product Tank zu Gast. Und ja, ich habe ihn jetzt auch gerade letzte Woche noch mal in Hamburg gesehen. Der sagt ja, also wenn es zum Beispiel eine klare Ausrichtung des Unternehmens auf Impact gibt, also Impact First Product Teams, kann man machen oder nicht. Wir sind da große Befürworter, gerade in der heutigen wirtschaftlichen Zeit, also den Impact, die Wirkung, oder nicht die Wirkung, sondern ja die Wirkung auf die Business KPIs und die Business Ziele auch zu sehen. Also gerade so diese wirtschaftliche Betrachtung von Produktmanagement hervorzukehren. Dann sagt er so in seinem Talk, ich erinnere mich noch sehr gut an diese Folie, der hat dann so ein ICE, also Impact, Confidence und Effort, aufgemacht und so eine Tabelle und um mal verschiedene Initiativen zu vergleichen, hat bestimmte Werte bei Impact gezeigt und alle erwarteten dann, dass er jetzt die Tabelle weiterführt mit den Werten für Confidence und für Effort, für den Aufwand. Und dann sagte er so: Confidence, I don't care. Effort, Peng, ja, interessiert mich nicht. Es soll, wenn man in der Logik bleibt, rein auf Impact ankommen und dann reicht mir eine Klarheit. Projekt B oder Initiative B hat, weiß nicht, 6-mal so hohen Impact, vermuten wir, Hypothese, als Aufgabe A und 12-mal so hohen Impact wie Initiative C. Dann ist doch eine Entscheidung klar oder eine Priorisierung. Und da brauche ich mich über das andere vielleicht gar nicht unterhalten. Also es war natürlich ziemlich provokant, so reingehauen, aber sich darüber klar zu machen und dann nicht noch die zweite, dritte, fünfte, siebte Dimension in solche Scoring-Modelle reinzupacken, das kann eben auch ein guter Punkt sein.
Ja, ich erinnere mich da auch an die Folie und an die Aussage. Und für mich war das nochmal ein Hinweis darauf, dass wir als Product Owner in schon stark darin sind, ganz viele Dinge zu tun, zu errechnen, Priorisierungsrechenformeln aufzustellen, aber uns wenig zu hinterfragen, Welchen Wert erzeugt das denn jetzt, dass wir hier so einen riesen Aufwand betreiben? Und natürlich war es ein extremes Beispiel von Matt LeMay, ne? Also auch die drei Sachen, ne? Weil da war das eine so herausstechend, dass klar war, es ist eigentlich total egal, wir müssen diese eine Sache machen. Aber er hat natürlich recht und hat einen Punkt. Wenn es nur Beschäftigungstherapie ist, dass wir da irgendwie riesige Formeln in Excel-Tabellen errechnen, um scheinbare Objektivität herzustellen, dann sollten wir uns eher fragen, ob die Zeit, die wir da investieren und den Aufwand, den wir darin betreiben, ob der gut investiert ist.
Dann lass uns zum Abschluss kommen. Tipps und Tricks. Und was nehmen wir mit?
Ich würde eine Sache mitgeben wollen, ne? Eine letzte Sache. Ich würde mir mal als Product Owner, Product Ownerin die Frage stellen, wenn ich in so einer Priorisierungsdiskussion bin. Wir nehmen mal an, alle im Raum wüssten, was die richtige Priorisierung ist. Also es gäbe ein eindeutiges Ergebnis, was eigentlich rauskommen müsste. Ne? Und alle würden das so sehen. Was hält sie denn davon ab, das genau jetzt so auch zu entscheiden oder danach zu handeln oder auch zuzustimmen, dass das so ist? Also so eine Selbstreflexionsfrage zu haben, weil das sind meistens die Informationen, die total spannend sind, an die ich rankommen will, um dann im Dialog tatsächlich auch vielleicht richtige Fragen zu stellen oder auch auf deren Bedürfnisse irgendwie eingehen zu können. Das hat jetzt nichts mit einer Priorisierungsmethode zu tun, sondern eher damit, ich versuche besser zu verstehen, was braucht jemand anders und warum handelt er denn so.
Ich würde reinwerfen, wenn man so die Beobachtung hat, dass das Priorisierungsframework oder die Scorings, die man so die ganze Zeit baut, regelmäßig übersteuert werden, umgeworfen werden oder politisch übersteuert werden oder hierarchisch übersteuert werden, dass man nicht versucht, das Modell zu tweaken und das Modell zu verfeinern, sondern dann eigentlich den Elefanten im Raum anspricht und versucht, da in den Dialog zu kommen, zu schauen, was steckt eigentlich dahinter.
Nicht gut. Ist nochmal gut zusammengefasst. Also versucht diese Priorisierungsframeworks gar nicht so sehr unter der Maßgabe, das garantiert mir jetzt irgendwie Objektivität zu sehen. Seht sie als, da kommt was raus, dann können wir vielleicht anders diskutieren und gemeinsam zu einer Einigung kommen. Und wenn wir ein wenig dazu beigetragen haben, dass ihr in diese Richtung nachdenkt, dann freuen wir uns. Ich danke dir, Tim, für die Diskussion.
Danke dir für die Impulse. Und ja, ich hoffe, jeder von euch nimmt ein bisschen was mit.
Genau, und wenn euch ein bisschen was weiteres interessiert, könnt ihr auch gerne in das Live-Event Ende Juli kommen. Freue ich mich, wenn ich da auch nochmal mit euch direkt diskutieren kann. Bis dahin.
Ja, tschüss auch von meiner Seite.
Noch eine Sache, bevor wir uns von euch verabschieden. Ihr habt uns in diesem Podcast kennengelernt und vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir eine Leidenschaft für das Teilen von Wissen und Geschichten haben. Aber wusstet ihr schon, dass wir nicht nur Podcast-Gastgeber sind, sondern auch als Speaker für Events zur Verfügung stehen? Wir sind begeistert, unser Wissen und unsere Leidenschaft für die Produktentwicklung mit euch zu teilen. Wenn ihr also auf der Suche nach fesselnden Rednern für eure Veranstaltung seid, sei es Konferenzen, Meetups oder Firmen-Events, dann denkt direkt gerne an uns. Wir freuen uns darauf, eure Veranstaltung mit frischen Ideen und einem interaktiven Ansatz zu bereichern. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info@produktwerker.de oder vereinbart einen Telefontermin unter produktwerker.de.